Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich jedes Mal. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, was steht vor dir? Ein Monster oder eine Vogelscheuche? Oder wir können das Ganze auch anders nennen, wie verwandle ich ein Monster in eine Vogelscheuche? Stell dir vor, du gehst mit einer Angetrauten, mit einer Geliebten am Abend spazieren und ihr schlendert da miteinander und habt eine Augen füreinander und ihr kommt an einem Feld vorbei und ihr dreht euch um und ihr stellt plötzlich fest, da steht jemand hinter euch und er schaut auch noch so aus wie die Figur hier. Na, es ist, plötzlich kommt ein kalter Wind an, der dir ins Gesicht weht und du denkst dir, was ist hier los? Sieht ja schrecklich aus. Und dann hast du vielleicht Angst, ja, und läufst davon. Und das wäre natürlich bedauerlich. Deine Frau, die hält dann nicht mehr ganz so viel von dir. Aber was ich sagen will, ist Folgendes. Ist diese Figur da bedrohlich? Also sie sieht bedrohlich aus, aber sie ist es nicht. Okay? Wenn du ihr begegnest in der Nacht, ihr wisst schon, in der Nacht plötzlich ziehen die Wolken vorbei, der Mond fängt hell an zu scheinen und plötzlich steht jemand neben dir und macht solche Grimassen wie die Figur hinter mir, dann fürchtest du dich vielleicht. Nur die Sache ist die, diese Vogelscheuche ist keine Gefahr für dich. Du bist eine Gefahr für die Vogelscheuche. Ist dir das bewusst? Warum sage ich euch das? Weil manche von uns in Situationen sind, mit Leuten zu tun haben, die Vogelscheuchenqualität haben, die ihnen Angst machen. Und der Herr sagt, Gemach, was vor dir steht, ist kein Monster, sondern nur eine Vogelscheuche. Es gilt aber nicht für alle. Denn ob vor dir ein Monster oder eine Vogelscheuche steht, kommt ganz, ganz entscheidend darauf an, was für eine Beziehung du zu Gott hast. Was für manche ein Monster ist, ist für dich, wenn du Christ bist und mit Gott gehst, eine Vogelscheuche. Für die einen ist es gefährlich, für die anderen ist es nicht gefährlich. Und ich lese euch vielleicht einen Vers dazu vor. Ich gehe wieder in friedlichere Gefilde hier. Und zwar in Jeremia Kapitel 10, Vers 5, da steht, Vogelscheuchen im Gurkenfeld reden nicht. Sie werden getragen, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie können nichts Böses tun. Und Gutes zu tun steht auch nicht bei ihnen. Also Vogelscheuchen, die sind furchterregend, aber harmlos. Aber ob etwas eine Vogelscheuche oder ein Monster ist, kommt auf dein Verhältnis zu Gott an. Jetzt mal auf. Eines Abends, ist schon Nacht eigentlich, kommen die Jünger mit Jesus über den See Genezareth und sie landen in Gerasa oder im Land der Gerasener. Und es ist Nacht, es ist kalt, es ist windig und unheimliche Schreie dringen an ihr Ohr, an das Ohr der Jünger. Die Jünger fröstelt, ja, sie ziehen ihre Schals und ihre Jacken über die Schultern und denken sich, was ist denn hier los? Sie lassen das Auge wandern und sie sehen, da ist ein Friedhof und da sind Höhlengräber. Manche von denen stehen auch noch offen. Furchtbare Atmosphäre. Sie denken sich, wären wir nur daheim geblieben? Ja, was machen wir hier? Aber Jesus, der steht einfach da und geht festen Fußes da hinauf, bis er dann halt am Ufer steht. Und da kommt tatsächlich ein Schreien aus einer von diesen Höhlen an. Und dann rennt ein nackter, zerschlagener Mann, der schreit, dass die Haare zu Berge stehen, auf Jesus zu. Petrus steht schon da, ja, und denkt sich, was mache ich? Will sich vor Jesus hinstellen? Und die Jünger, die übrigen, Johannes und Jakobus, die Donnersöhne, die denken sich auch, was kommt da jetzt auf uns zu? Aber Jesus, der bleibt einfach nur stehen. Da kommt dieser Mann an, wirft sich vor ihn nieder und sagt, Jesus, Sohn Gottes, was haben wir mit dir zu schaffen? Quäle uns nicht vor der Zeit. Bist du gekommen, um uns zu quälen? Und dann sagt Jesus zu dieser Figur, komm raus aus ihm. Und dann fängt er wieder an zu reden und zu schreien, dieser Mann. Denn der ist besessen. Der Mann hat eine Geschichte. Der Mann läuft nackt rum. Der zieht keine Kleider an, erstens. Zweitens. Man hat oft versucht, ihn zu binden mit Ketten und so weiter, aber der hat die Ketten zerrissen. Fußfesseln hat er angehabt, die Fußfesseln hat er zerrieben. Er hat Leute verprügelt, die am Weg dort vorbeigehen wollten. Der war ein Dorftyrann, der Mann war ein Ungeheuer. Alle haben sich nachts gegraust, wenn sie im Bett lagen und seine Schreie vom Friedhof her gehört haben, aber keiner wusste, was man dagegen macht. den zu nehmen und zu packen. Die haben versucht, viele haben versucht, ihn zu binden und zu festzuhalten und so weiter, aber das hat nicht geklappt. Total ausgetickte Type, ein Dorftyrann, ein problematischer Kollege, ein Problemkind. Jemand, mit dem er nicht auskommt. Für alle anderen war der ein Ungeheuer. Aber für Jesus war der nur eine Vogelscheuche. Der Mann kommt also zu Jesus und schreit Jesus an. Er erkennt, wer in Jesus ist, wer Jesus ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Heilige des Herrn ist. Und Jesus treibt diesen Teufel aus ihm. Und der Teufel kommt aber nicht raus, sondern der fängt an zu reden mit ihm. Wir wollen nicht aus der Gegend weg. Was ist dein Name, sagt Jesus. Legion, denn wir sind viele. Also wir wissen nicht, was dem Mann passiert ist, dass er so besessen wurde. Steht auch nirgendwo drinnen. Nur, wir haben das Problem und manchmal wissen wir nicht, wo das Problem herkommt, aber es existiert, definitiv. Und Jesus treibt jetzt diesen Teufel aus, aber der kommt nicht raus. Jesus fragt ihn nach dem Namen. Er sagt Legion, denn wir sind viele. Also ein unreiner Geist, der besitzt ihn, aber die ganzen anderen, die Kumpels, die ganze Gang von diesem unreinen Geist, die steckt auch noch mit in dem Teufel drin, in dem Typen drin. Also ein Haus, ein Dämonenhaus, furchtbar. Und dann bettelt dieser Dämon und sagt, lass uns doch, wenn du uns austreibst, lass uns nicht in den Abgrund fahren, sondern gestatte uns doch, in der Gegend zu bleiben und lass uns doch in die Schweine fahren. Siehst du, die Schweineherde dort, die Schweineherde. Und Jesus gestattet es ihnen. Überleg dir mal, Jesus tut, was der Teufel gerne hätte. Finde ich interessant. Und in dem Moment verlassen diese Dämonen den Besessenen, fahren in die Schweine. Die Schweine fangen an zu rotieren, zu quieken und zu schreien, rasen den Abhang hinab und ertrinken im See Genezareth, wo sie dann langsam wegschwimmen und wegdümpeln. Die Hirten, die Schweinehirten, denen stehen auch die Haare zu Berge, die haben das alles gesehen, dieses Schauspiel, das sich da entfaltet hat mitten in der Nacht. Und sie rennen ins Dorf so schnell wie es geht und sagen, was passiert ist. Die Leute aus dem Dorf kommen an und sehen den ehemals Besessenen, wer jetzt Klamotten anhat. Irgendjemand hat ihm was anzuziehen gegeben. Und jetzt sitzt er da und er hat nicht mehr diesen glasigen Blick, er ist auch nicht mehr brutal, er geifert auch nicht mehr, es fließt ihm auch kein Schaum mehr aus dem Mund. Man muss keine Angst mehr vor ihm haben, sondern der sitzt jetzt ganz normal da. Und jetzt stehen den Dorfbewohnern die Haare zu Berge. Denn dieses Ungeheuer, das hat sich in eine Vogelscheuche verwandelt. Sieht immer noch furchtbar aus, aber ist jetzt harmlos. Und dann bitten sie Jesus in ihrer Brillanz, ja, aus der Gegend zu gehen. Ich finde das immer sehr seltsam. Da befreit jemand das Dorf vom Tyrannen. Das Problemkind wird zum Kind. Der Kollege, der Problemkollege, der wird zum guten Kollegen. Und dann bitten sie den, der da als so helfend eingegriffen hat, wieder zu verschwinden. Wisst ihr, die Menschen sind schon komisch. Die Menschen sind schon komisch. Da kriegen sie eine super Hilfe und dann lehnen sie diese Hilfe ab. Ich ermutige dich also, wenn Gott dir hilft und er wird dir aus der Situation, in der du drinnen steckst, raushelfen. Es wird nicht so schlimm kommen, wie du denkst, sondern im Gegenteil. Gott wird dich nehmen und er wird dich einfach deswegen, weil er so ist, wie er ist, befreien. Okay? Und dann dürfst du ihn nicht wieder wegschicken. Dann dürfst du Jesus aus deinem Leben nicht wieder wegschicken. Wenn Jesus ein Problem für dich gelöst hat, dann schick ihn nicht weg, sondern dann folge ihm nach. Amen. Gute Güte. Ja, auf jeden Fall ist es also jetzt so. Und die Leute schicken ihn wieder weg. Lass mir ganz kurz noch auf diese Schweine eingehen. Wisst ihr, die Schweine, dass der Teufel in die Schweine gefahren ist und der Mann dann frei geworden ist, ist prophetisch. Der Mann hatte einen unreinen Geist. Das bedeutet, dass er viele Schweinereien getan hat. Okay? Der Typ war also, er hatte einen Lebensstil, der nicht mehr normal war. Und ich sag mal, wenn du keine Klamotten anhast und dich auf in Gräbern herumdrückst und so weiter, dann bist du nicht ganz sauber. Ja, definitiv. Dessen unreine Geister fahren in die Schweine. Wisst ihr, es ist oft so, dass die Leute ihre Schweinereien gerne weitermachen würden, ihre Schweine gerne behalten würden, aber gleichzeitig auch halt den Teufel loswerden würden. Aber das kannst du nicht. Wenn du den Teufel loswerden willst, dann musst du auch deine Schweine loswerden, deine Schweinereien loswerden. Du sagst, ja, würde ich ja gerne, aber ich habe keine Kraft dazu. Gott gibt dir heute Morgen die Kraft dazu. Deswegen bist du hier. Wir reden hier von übernatürlichen Eingriffen Gottes. Gott ist ein mächtiger Gott. Ja, und wie gesagt, das ist die Verheißung, die also der Herr dir gibt heute Morgen. Er hilft dir, er setzt dich frei. Nur, willst du deine Schweine überhaupt loswerden? Wenn du sie nicht loswerden willst, dann musst du weiterhin mit dem Problemkollegen halt leben. Okay? Und nachts aufwachen voller Angst, weil du wieder die Schreie hörst. Die sind vielleicht nur in deinem Kopf, aber sie sind trotzdem unheimlich. Der Herr sagt, ich verwandle deine Vogelscheuche, ich verwandle dein Monster in eine Vogelscheuche, aber du musst mich lassen. So sag dich also los von deinen Schweinereien und komm zu mir und nenne mich Herr, sagt Jesus. Wenn du das tust, dann geht's aufwärts mit dir. Dann verwandelt er dein Monster in eine Vogelscheuche. Vogelscheuche schaut immer noch furchterregend aus, ist aber nicht mehr furchterregend, sondern ist harmlos. Du bist gefährlich für die Vogelscheuche, nicht die Vogelscheuche für dich. Und jetzt ist also dieser Mann befreit. Der Morgen graut. Der Mann bittet Jesus, der wieder runtergeht zum Boot mit seinen Jüngern. Er sagt, Herr, kann ich mit dir gehen? Darf ich mit dir mitgehen? Und Jesus sagt, nö. Ich möchte, dass du hier bleibst und in deine Familie zurückgehst, in dein Haus zurückgehst und allen sagst, was der Herr Gutes an dir getan hat. Und das macht der Mann. Der Mann geht zurück und versöhnt sich mit seiner Familie. Das ist nicht die schlechteste Idee, sich zu versöhnen. Wenn du das Problemkind bisher warst und du hast jetzt Jesus in dein Leben aufgenommen, du hast ihn angenommen, du folgst ihm jetzt nach, dann ist der erste Schritt, dass du dich mit deiner Familie versöhnst und sagst, hey Leute, bin jetzt anders. Lass uns einen neuen Anfang machen. Das ist gut. Und dann ging dieser Mann noch weiter umher durch die Städte und die Dörfer des 10-Städte-Gebietes, dieser Gegend da, östlich vom See Genezareth, und hat erzählt, überall rum erzählt, was Jesus alles Großes an ihm getan hat. Später hat sich die ganze Gegend dann bekehrt, als die Apostel kamen und dort gepredigt haben und die ganze Landschaft aufgemischt haben. Der war ein Vorarbeiter. Der hat gepflügt, verstehst du, für den Herrn. Der wurde vom Problemkind zum Verkündiger des Christus. Ey, ist das gut? Ist das gut oder ist das gut? So, wenn du also sagst, hey, mein Kind. Du, dein Kind, das kann nochmal dich an Frömmigkeit und Gebetserhörungspower übertreffen. Was machst du? Du bittest den Herrn, dass er deinem Kind, deinem Kollegen, deinem Familientyrann, deinem Dorftyrann, deinem Katastrophenchef, wer auch immer die Problemfigur in deinem Leben ist, dass er dieser Person einen Jesus schickt, der mit ihm zurechtkommt, der ihn hinbiegt, der bei ihm ankommt, von dem er empfangen kann, weil du bist vielleicht nicht die richtige Person. Amen. Also mach das. Bitte den Herrn drum. Denk an das, was ich jetzt gesagt habe. Deswegen sage ich dir das, dass du jetzt voller Glauben beten kannst und eine Veränderung bewirken kannst durch dieses dein Gebet. Der Glaube ist jetzt nämlich in dir vorhanden. Der steigt auf in dir und der bildet sich und formt sich und kristallisiert sich heraus. Und dann kannst du erhörlich beten. Der Herr sagt dir das, damit du jetzt erhörlich beten kannst. Du kannst zum Herrn sagen, Herr, ich denke gerade an den Gerasener. Und Herr, mein Kind ist nicht ganz so schlimm. Ist nicht ganz so besessen wie dieser Typ. Herr, schick dem einen Verkündiger, schick dem jemanden, schick dem einen Jesus, von dem er empfangen kann, von dem sie empfangen kann. Es gibt ja auch solche Mädchen, ja. Herr, in Jesu Namen. Und schau, was der Herr tut. Dauert vielleicht ein paar Tage. Wisst ihr, manchmal muss man erst so richtig unten ankommen, so wie dieser Typ. Aber dann geht's wieder aufwärts. Amen. Oh, ganz, ganz wichtig. Und für die Christen unter uns, ihr Lieben, wir müssen Folgendes wissen. Deine Probleme, deine Riesen, deine Absaloms, deine Goliaths sind Scheinriesen und sind Vogelscheuchen. Sie dienen einem Zweck, den Gott hat für sie. Sie werden dich befördern, aber nicht besiegen. Dafür sind sie nicht geschaffen worden. Sie sind dazu geschaffen worden, von dir besiegt zu werden. Das muss man immer wieder mal sagen. Merkt euch einen Satz, ganz, 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 ganz wichtigen Satz. Fundament deines Sieges, Kolosser Kapitel 2, dort geht es um Jesus am Kreuz, Vers 15. Er hat die Fürstentümer und Gewalten völlig entwaffnet. Die Fürstentümer und Gewalten sind die Gewalten des Fürsten, der Macht, der Luft. Das ist der Teufel. Das sind die schädlichen Einflüsse, die die Menschen aufeinander ausüben. von denen ist hier die Rede. Also diese Fürstentümer und Gewalten, unsichtbare Fürstentümer und Gewalten, die die Menschen beherrschen, völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau. In ihm hielt er über sie einen Triumphzug. Also, wir haben es mit dem Teufel zu tun, der ein besiegter Feind ist. Mach mal die Augen zu, sei so gut. Stell dir mal den Teufel vor in völliger Rüstung. Er hat in seiner Hand das Schwert der Krankheit und in der anderen Hand hat er den Speer der Sorge. Ja, und er hat Stiefel an, die er dir gerne in den Nacken stellt, um dich zu bedrücken. Und jetzt stell dir vor, wie Jesus hingeht und ihm dieses Schwert aus der Hand schlägt, das Krankheitsschwert. Und den Sorgenspeer aus der anderen Hand. Und ihm den Helm vom Kopf fegt. Und ihm die Schuhe auszieht, bis er zum Schluss nichts mehr anhat. Das ist dein Feind. Jesus hat deinen Feind vom Monster zur Vogelscheuche degradiert. Von der Schlange zum Wurm gemacht. Darfst du die Augen wieder aufmachen? Nicht, dass du zum Schluss auch noch einschläfst. Lass das mal einsinken. Du sagst, ja, aber. Ja, ich weiß, aber. Viele Christen haben viele große Probleme, aber ich sag dir, der Herr arbeitet an ihrer Lösung und er hilft dir und gibt dir Weisheit, um sie zu lösen. Das sind die Dinge, die du festhältst. Du hast es mit einem besiegten Feind zu tun. Nicht mit einem mächtigen, sondern mit einem besiegten Feind. Und Jesus lebt in dir. Sag mal mit mir, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Schau, in der Welt ist Armut, Krankheit, Tod, in der Welt sind alle möglichen Monster. Aber größer als die Monster ist der, der in dir ist. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Dieser Christus, der die Werke des Teufels zerstört, der wohnt in dir. In anderen Worten, du bist einer von denen, die die Werke des Teufels zerstören. Und außerdem heißt es weiter in unserem Vers, Kolosser Kapitel 2, Vers 15, dass Jesus den entwaffneten Teufel im Siegeszug umherführt. In einem Triumphzug. Schon ein römischer General, wenn der seinerzeit gesiegt hat und das Reich vergrößert hat und viele Gefangene gemacht hat, dann hat er einen Triumphzug in Rom gemacht. Es gibt heute noch Triumphbögen, der vom Titus zum Beispiel und so. Die stehen noch heute in Rom. Und da sind die seinerzeit ganz vorne kam der siegreiche Feldherr, in unserem Fall Jesus. Dahinter kamen seine Soldaten, die Apostel und die anderen, die Christen ganz allgemein, seine Armeen. Dahinter kamen dann die besiegten Feinde in Ketten, die haben dann gerasselt, ja, und mussten sich also Schmährufe anhören. Und danach dann kamen die ganzen Beutestücke, ja. Gold, Silber, die ausgeräumte Schatzkammer des Feindes, das kam da alles hinterher. Und einen solchen Triumphzug haben die dann in Rom veranstaltet und sind gefeiert worden. Und einen solchen Triumphzug führt Jesus jetzt auf dieser Erde auf. Er geht uns voran, wir gehen ihm hinterher. Und durch unser Leben und durch unseren Glauben, durch unsere Kompetenz im Leben, dadurch, dass wir Jesus nachfolgen, ebnet er uns den Weg. Und hilft uns jedes Mal, die Monster, die uns begegnen, in Vogelscheuchen zu verwandeln. Ja, lass das mal einsinken, lass diese Denkungsart mal einsinken. Sie ist unter Christen nicht allzu weit verbreitet. Bei uns hier ist es ein wenig anders, weil wir ständig über solche Sachen reden. Ja, wir glauben, dass derjenige, der in uns ist, größer ist als der in der Welt ist. Aber du siehst es nicht allzu oft. Ja. Oft ist es so, dass auch Christen sehr, sehr gefühlsorientiert sind. Sehr gefühlsorientiert sind. Und dann davonlaufen, vor Vogelscheuchen davonlaufen. Ein mächtiger Mann Gottes, der vor einer Vogelscheuche davonlief, war Elia. Elia hat einhändig quasi als Einzelner eine gewaltige Erweckung herbeigeführt in Israel. Es war nämlich so, dass ein falscher Gott in Israel seinerzeit stark propagiert worden ist, der Baal, der Fruchtbarkeitsgott Baal. Das lag dran, dass also eine Königin der Phönizier hineingeheiratet hat ins Königshaus der Israeliten. Und so haben die also angefangen, die Christen zu verfolgen und den Baal eben mehr und mehr Raum zu geben, anzubeten und so. Ganz schlechte Sache. Und da kam dann ein Mann, ein Prediger namens Elia, und der hat vollmächtig gepredigt und er hat das ganze Volk zurückgeführt zum Herrn. Und es war dieser Königin Isabel, so hieß die, dieser Phönizierin, überhaupt nicht recht. Hey, der macht ja unsere ganze Anstrengung zunichte, unsere ganze Baalifizierung des Landes macht er ja zunichte. Was fällt dem ein? Dann hat sie ihm einen Boten geschickt und hat gesagt, du hast gestern meine Propheten massakriert, heute massakriere ich dich. Und er sah es. Er hat in seiner Vorstellungskraft gesehen, wie also die Polizei kommt, ihn verhaftet und ihm dann wahrscheinlich im Keller mit einem Genickschuss hinrichtet. Denn zimperlich waren die nicht. Sowas hat sich der im Auge vorgestellt, in seinem inneren Auge. Und dann ist er davon gelaufen. Er ist davon gelaufen in die Wüste und hat sich dort also ganz, ganz furchtbar beschwert bei Gott über die Welt und über alles und das und über sich selber und dass er der Letzte ist und seine eigene Feigheit hat ihn bedrängt und gestört und dass keiner mitgemacht hat und bla bla. Also der hat einen Schmarrn gedacht. Der hat wirklich gedacht, dass diese Isebel ein Monster ist. Dann hat er sich zurückgezogen in eine Höhle im Sinai. Und Gott kommt dort zu ihm und sagt zu ihm, Elia, was tust du hier? Wenn Gott zu dir kommt und zu dir sagt, was machst denn du hier? Dann weißt du, dass du da, wo du bist, falsch bist. Was willst denn du hier? Oh, ich bin der Letzte und ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Ich bin der einzige wahre Gläubige. Und Gott sagt zu ihm, nö. Du bist einer von 7000, die ich benutzen hätte können. Ich habe halt nur zufällig dich benutzt. Also fühlt dich nicht so besonders. 7000 andere sind noch da, die den Baal nicht geküsst haben, den Stein, ja, die Baalsstatue und so. Und überhaupt, dann jetzt gehst du wieder zurück und ich gebe dir eine neue Aufgabe und jetzt leg los. Geh. Und er geht zurück und er macht das, was Gott zu ihm gesagt hat. Und er hat noch jahrelang, jahrzehntelang hat er noch großen Erfolg. Jetzt pass auf, was mit Isebel passiert ist. Isebel hat eines Tages einen Mann umbringen lassen, einen Nachbarn namens Naboth, weil ihr Mann, der König, das Feld von dem Naboth haben wollte, den Weinberg haben wollte für einen Gewürzgarten oder überhaupt hat er einen Gemüsegarten. Und der wollte nicht verkaufen und weil er nicht verkauft hat, hat Isebel ihn umbringen lassen. Hat Elia ein Wort für die Isebel bekommen? Denkt dran, gerade hatte die Isebel ein Wort für ihn. Ich lasse dich umlegen, ist aber nichts draus geworden. Jetzt hat Elia ein Wort für sie. Und er sagt, weil du das gemacht hast, diesen Naboth hast umbringen lassen, deswegen werden die Hunde deinen Kadaver fressen. Pass mal auf. Isebel war für Elia eine Vogelscheuche. Machtlos, verstehst du? Sie war zwar in der Regierung mit dabei, sie hat mächtig gewettert, sie hat gegen Elia versucht, alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, alle möglichen Erlasse zu erlassen, um ihm Schwierigkeiten zu machen. Aber es hat sich nichts ergeben, es hat sich nicht durchgesetzt. Sie konnte ihm nichts. Sie war für ihn eine Vogelscheuche. Furchterregend, aber harmlos. Er war für sie ein Monster. Er hat nämlich das Wort vom Herrn gesagt, Gericht über dich, du ungerechte Isebel. Und das, was Elia über sie gesagt hat, ist passiert. Es ist tatsächlich so gewesen. Eines Tages war es so, dass die Diener von der Isebel sie aus dem Fenster geworfen haben. Dann lag sie auf dem Boden, offensichtlich ist sie gestorben, und die Hunde haben sie gefressen. Also Isebel hatte allen Grund, Angst zu haben vor Elia, vor dem Mann Gottes. Aber der Mann Gottes hatte keinen Grund vor ihr Angst zu haben. Merkt ihr da was? Verkehrte Welt. Verstehst du? Dein Feind sollte Angst haben vor dir und nicht du vor ihm. Ich gebe noch andere Beispiele. Hygienischere Beispiele, okay? Schönere aus dem Neuen Testament. Es war so, dass die Gemeinde in Jerusalem verfolgt worden ist. Blutig verfolgt worden ist. Aber die Männer und die Frauen, die dort gelebt haben, die haben sich dann zwar zerstreut in die Umgegend, aber sie haben ihren Geist des Glaubens nicht verloren. Halleluja. Wenn die ihn verloren hätten, dann gäbe es uns heute nicht. Aber auch, obwohl großer Druck da war, obwohl Saul von Tarsus ein echtes Monster für die Gemeinde war und auch viel Schaden angerichtet hat, war es nicht so, dass die ihren Geist auslöschen hätten können. Es war dann auf jeden Fall so, dass Philippus, einer der führenden Figuren aus Jerusalem, der ist auch zerstreut worden und der ist in Samaria gelandet. Und jetzt pass auf, in Samaria ist er an einen Ort gekommen, an dem ein Typ namens Simon gewirkt hat. Ein Zauberer, der die Leute in der Stadt lange Zeit außer Fassung gebracht hat. Und sie haben ihn genannt, die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Also ich sag mal, die Kraft Gottes, die man die Große nennt, das ist eine Art Pseudo-Messias, verstehst du? Der hat sich quasi als einen Messias dargestellt, als einen Gott. Und ich sag mal, nicht alle Christen haben jetzt da den Nerv zu sagen, ach, das ist eine besonders okkult belastete Stadt, da haben sie Typen, die wirklich nicht zimperlich sind, da gehe ich hin und leg los. Die meisten, die wollen eine Stadt, in der alles vorbereitet ist, in der die Leute freundlich sind, lächeln, am Wegesrand stehen, wenn sie vorbeigehen. Ja, das wäre uns am liebsten. Aber das passiert nicht immer. Philippus auf jeden Fall kommt in die Stadt hinein und sieht, er merkt die kalte Atmosphäre, die dort herrscht. Ja. Er merkt die okkulte Verblendung, die dort herrscht. Und in der Stadt gibt es ein Monster, nämlich eben diesen Zauberer Simon. Aber das ist dem Philippus völlig egal. Der tut jetzt nicht fasten und beten. Der macht jetzt nicht irgendwie solche Sachen, sondern der stellt sich einfach hin, wahrscheinlich auf dem Marktplatz, und fängt an, Jesus zu predigen. Schau, im Wort Gottes steckt die Kraft Gottes. Wenn du das Wort Gottes predigen tust oder einfach nur mitteilen tust, dann setzt es Kräfte frei in Leuten, die dafür offen sind. Und diejenigen, die dafür offen sind, in denen wächst dann der Glaube und dann tun sich wunderbare Dinge. Und der predigt halt so kühn die Erlösung von der Krankheit und von der Sünde natürlich. Und dann belässt es dabei nicht, sondern er zerstört auch noch die Werke des Feindes. Und es heißt, viele Gelähmte und Verkrüppelte, die sind geheilt worden in jener Stadt. Und als die Leute das gesehen haben, waren sie außer sich. Also erst waren sie wegen dem Simeon außer sich und jetzt sind sie wegen Philippus außer sich. Und sie bekehren sich zum Herrn, sie bekehren sich zu Jesus. Und sogar das Monster in der Stadt bekehrt sich und wird zu einer, naja, zunächst mal Vogelscheuche. Denn es hat noch Vogelscheuchenqualitäten, diese Person. Denn Philippus, der führt jetzt also das ganze Dorf zu Jesus oder die ganze Stadt. Wunderbar. Dann kommen die Apostel aus Jerusalem, die jetzt noch für sie beten, damit sie die Geistestaufe und das Sprachengebet empfangen. Haben sie nämlich noch nicht empfangen. Und als dann dieser Simon sieht, wie Petrus und Johannes den Leuten die Hände auflegen und die werden erfüllt mit dem Geist Gottes und fangen an zu reden in Sprachen, da bringt er ihnen Geld und will diese Gabe auch haben. Und dann kommt Petrus und sagt, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, denn du bist nicht aufrichtig vor Gott. Du willst hier die Gabe Gottes erkaufen, so geht es nicht, mein Freund. Was soll denn der Sohn überhaupt und dies und das und jenes? So geht's nicht. Und dann bittet also dieser Simon, oh, bittet ihr den Herrn für mich, dass von dem Schlimmen, was ihr jetzt da über mich ausgesprochen habt, nichts passiert. Also die Vogelscheuche ist bereit, sich zu reinigen, ihre Schweinereien zu lassen, die Schweine im See ersaufen zu lassen und ein sauberes Leben zu führen. Schau, das Problemkind wurde zu einem Unterstützer. Ist noch ein bisschen vogelscheuchenmäßig drauf gewesen, aber hat sich dann geändert. Es war ja so ähnlich auch mit Paulus selber. Paulus wurde ja auch zum Saulus. Das Monster wurde zur Vogelscheuche zunächst und dann wurde es zu einer gewaltigen, zu einem Apostel des Christus, ja. Eine Verwandlung des Herzens. Und ich sag dir mal eins, du wirst auch in den Leuten, die dir bisher solche Probleme gemacht haben, eine Verwandlung des Herzens feststellen, die du nicht auf dem Schirm hast. Du wirst dir denken, ja, ist denn das noch dieselbe Person? Nein, es ist nicht mehr dieselbe Person, sondern die Person hat sich jetzt geändert. Die ist von Neuem geboren. Irgendwie hat sie zu Jesus gefunden und es hat sich was Gutes getan in ihrem Herzen. Und jetzt plötzlich, dauert vielleicht noch ein paar Jahre, hast du gehört? Dauert vielleicht noch ein paar Jahre. Aber dann wird diese Person vom Monster zur Vogelscheuche zu einer richtig hilfreichen Person. Und wer weiß, was noch alles drinnen ist. Also schmeiß die Flinte nicht ins Korn, ja? Lass dich von der Vogelscheuche nicht erschrecken. Sie ist harmlos. Du bist für sie eine Bedrohung, aber nicht sie für dich. Denn wenn ich wollen würde, dann könnte ich zu dieser Vogelscheuche hingehen und könnte sagen, hey, was guckst du? Ja, und könnte ihr die Mütze vom Kopf hauen und könnte diesen Kürbis, der da so fratzenmäßig angeschnitzt ist, könnte ich eine draufgeben. Ja, wisst ihr, was die Vogelscheuche machen würde? Gar nichts. Machtlos und kraftlos wäre sie. Halleluja. Also, das lässt du mal einsinken. Ja, gute Sachen sind unterwegs zu dir. Amen. Noch ein Beispiel, weil es so schön war. Paulus ist jetzt mittlerweile vom Monster zur Vogelscheuche zum Apostel geworden und ist unterwegs in Apostelgeschichte Kapitel 13. Philippus findest du in Apostelgeschichte 8, ich habe es schon erwähnt. Apostelgeschichte Kapitel 13, da werden Paulus und Barnabas ausgesandt zu ihrem Werk des Dienstes, zum Aposteldienst. Mann, da einfach nur als Kofferträger mit dabei zu sein, ich sage euch, ja, wäre genau mein Ding gewesen. Aber wie gesagt, hat nicht sein sollen. Auf jeden Fall fahren sie jetzt los nach Zypern. Von dort ist der Barnabas und er will natürlich, dass seine Insel christlich wird. Und jetzt fangen sie an, in den Synagogen zu predigen. Und sie predigen vollmächtig, sie haben also Apostel-Power und offensichtlich passieren auch gute Dinge. Davon lesen wir zwar nichts, aber sie verkündigen das Evangelium. Und es spricht sich rum. Und dann will der Regierungschef der Insel, ein Mann, der zufällig auch Paulus heißt, Sergius Paulus, der will das hören. Aber der hat einen Berater, einen Politikberater. Der hat einen vielleicht Notbeamten oder was auch immer, einen Staatssekretär. Namens Bar Jesus. Übersetzt Elimas. Der ist ein falscher Prophet und ein Zauberer. Zufällig ist außerdem noch ein Jude, was jetzt nicht so wichtig ist. Und der hat den Regierungschef bequatscht. Er ist die graue Eminenz hinter dem Thron. Und es ist ziemlich übel, wenn der einen Zauberer und falschen Propheten, der sich die Taschen voll machen will, der Einfluss haben will, verstehst du, der sein Reich bauen will, der eigentlich der Man sein will, wenn der Puppenspieler des Regierungschefs ist. Das ist schlecht. Der ist quasi die Ideologie, die der Regierungschef durchsetzen soll. Bist du noch dabei? Und es ist schlecht. Das ist nicht gut. Es ist also eine böse Kraft hinter dem Regententhron hier, hinter dem Regierungschef. Gar nicht gut. Und jetzt will aber dieser Regierungschef, der ein vernünftiger Mann ist, ein guter Mann, genauso abergläubisch wie alle anderen Römer wahrscheinlich, genauso ein Heide, aber immerhin offen, vernünftig. Verstehst du, der denkt nicht, der fühlt nicht nur, der denkt auch. Also schon mal viel wert, wenn Leute nicht nur fühlen, sondern auch denken. Und der will also das Wort Gottes hören. Und so kommen also Barnabas und Paulus an. Und sie erklären ihm das Evangelium. Und er hört sich das an und sagt, sehr interessant. Und wahrscheinlich gehen sie, wisst ihr, von den 10 Geboten und vom Sündenfall und über Jesaja 53 dann eben halt zu Jesus. Und im Hintergrund sitzt dieser Bar Jesus, dieser Elimas, und bequatscht den Regierungschef. Also er ist das Monster in der Szene. Aber für die Apostel ist er natürlich nur eine Vogelscheuche. Pass auf. Für den Rest der Insel ist dieser Mann ein echter Schaden. Ist dieser Mann hinter dem Regententhron hier, die graue Eminenz, ein echtes Problem. Ein Monster, der das Leben der Leute schlechter macht. Steuern steigen lässt und so weiter. Aber jetzt sind ja die Apostel da. Und wie gesagt, die erzählen dem Regierungschef das Evangelium und der findet es gut. Aber dieser Berater, der bequatscht den Regierungschef und will ihn abwendig machen. Der will nicht, dass das Christentum hier, verstehst du, gefördert wird. Und dass die christliche Ethik wieder propagiert wird so richtig. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen, deswegen behandeln wir einander mit Respekt. Ja, wir lügen vor Gericht nicht und so weiter und so fort. Die Regierung dient dem Volk und nicht das Volk der Regierung und diese ganzen Sachen. Das hängt jetzt alles im Raum, verstehst du? Der eine sagt, hey, nein, komm, Regierungschef, wir haben es doch so gut hier, wir können doch mit der Insel machen, was wir wollen. Und dann kommt Paulus und sagt, nein, ihr müsst da eine Ethik haben, eine Verantwortungsethik, ihr müsst das Beste fürs Volk im Sinn haben und so weiter und so fort. So geht es also jetzt hin und her, dieser Kampf. Und dieser Elimas, der will also den Regierungschef bequatschen und abwenden vom Herrn. Da steht Paulus auf und reduziert dieses Monster endgültig zur Vogelscheuche. Er sagt zu ihm, o du Kind des Teufels, der die geraden Wege des Herrn krumm macht, du wirst jetzt eine Zeit lang die Sonne nicht sehen. Finsternis wird auf dich fallen. Das ist das erste Wunder von Paulus, ein Gerichtswunder. Und tatsächlich, es fällt Finsternis auf diesen Mann, auf dieses Monster. Das Monster wird zur Vogelscheuche vor aller Augen. Er ist blind und jetzt sucht er, der so gern andere angeleitet hat und ihnen gesagt hat, was sie machen sollen. Der andere nach seiner Pfeife hat tanzen sollen, lassen wollen. Der kommt jetzt an und sucht andere, die ihn an der Hand führen. Der Verführer sucht jetzt jemanden, der ihn führt. Der ist reduziert zur Vogelscheuche. Machtlos. Und als der Regierungschef das sieht, ist er also von den Socken. Die Haare stehen ihm zu Berge. Und er glaubt. Und ich sage mal eins. Wenn du ein relativ kleines Gebiet hast, wie jetzt Zypern, und der Regierungschef ist für dich, dann hast du überall offene Türen. Dann hast du überall den Schutz und die Gunst von der Behörde her, die du brauchst. Merkst du das? Der Herr denkt auch strategisch. Und manchmal bringt er dich an die entsprechenden Orte, damit du dort über Jesus reden kannst und damit er dir halt Türen aufmachen kann, dass du größere Freiheit hast, größeren Frieden hast, ein weiteres Feld beackern kannst, ungestört von irgendwelchen Störern. Denn ich sage dir mal eins, wenn Paulus jetzt gepredigt hat und irgendwelche Störer kamen an, kam die Polizei und hat die Störer abgeräumt. Jetzt plötzlich sind die Kräfte, die gerade noch gegen ihn gearbeitet haben, alle für ihn. Ich finde es gut, ich finde es richtig gut. Denn schau, Polizei, Gericht und diese ganzen Institutionen, das sind Werkzeuge. Und wenn der Geist, der ganz oben herrscht und die Befehle gibt, ein guter Geist ist, dann sind diese Werkzeuge ein Segen. Dann ist Polizei und Gericht und so weiter ein Segen. Wir sind da nicht dagegen, wir sind nicht gegen die. Am besten Willen nicht, im Gegenteil. Wir beten für die, ja. Aber wenn der Geist, der von oben her wirkt, schlecht ist, dann gibt's da auch Typen, ja, die im falschen Moment die falschen Leute zusammenprügeln oder die Urteile fällen, die furchtbar sind. Da kommt's dann darauf an, dass wir, du und ich, den Herrn bitten, in aller Demut, dass er die richtigen Leute an die richtigen Orte bringen möge dort. Und dass vor allem der Geist, der eben dann durch diese Institutionen wirkt, ein guter Geist ist. Amen. Und denk dran, was jetzt noch wie ein Monster aussieht in deinem Leben, das ist morgen schon eine Vogelscheuche und übermorgen ein Sprungbrett in eine neue Dimension. Halleluja. Also ich finde, das ist gute Nachricht. Ich finde, das ist super gute Nachricht. Halleluja. Sollte dir Zuversicht geben. Deswegen sage ich das, schau. Ich sage dir das, weil ich an das Geheimnis des Kerygmas glaube. Kerygma bedeutet Verkündigung. Wenn ich ein Wort vom Herrn habe und dir das verkündigen tue, dann geht es aus, mit der Kraft Gottes sinkt es in dein Herz hinein, entfaltet dort seine Kräfte und der Geist des Glaubens kommt über dich und die Dinge, von denen gepredigt wurde, die manifestieren sich in deinem Leben. Du kannst also von dir und deinem Erleben nicht zwingend auf das von anderen Christen, die das nicht gehört haben und die das nicht glauben, schließen. Es gibt liebe Geschwister, es gibt kostbare Geschwister, denen das abgeht. Finde ich so bedauerlich. Deswegen denke ich mir, hey, ich muss manchmal einfach kühn predigen. Ja, ich muss manchmal einfach Sachen in die Landschaft setzen und sagen, da Leute, wickelt da mal euren Sinn drumherum und denkt ein wenig drüber nach. Ich ermutige dich allen Ernstes, deine Vorstellungskraft zu benutzen und dir vorzustellen, wie es ist, wenn die Engel Gottes vor dir hergehen und dir den Weg ebnen, dass du Gunst erwarten tust. Oh Mann. Schau, der Herr hat gesagt seinerzeit, als er Israel aus Ägypten geführt hat und nach Kanaan gewiesen hat, den Weg gewiesen hat, er hat gesagt, egal was euch dort begegnet, ich habe euch dieses Land gegeben. Auch wenn dort jetzt noch 7 Völker drin wohnen, die bebauen nur den Boden für euch. Die sind so übel, die sind so schlecht, die sind so gewalttätig, die haben nur so beschränkte Sachen im Sinn, nur Sex und Gewalt, dass ich beschlossen habe, die zu vertreiben vor euch. Ich gebe euch jetzt deren gutes Land. Also lasst euch von denen nicht beeindrucken. Dieses Land gehört euch. Also wir wissen, was passiert ist. Als sie dann ans Land kamen und Kundschafter ausgesandt haben, haben sie gehört, da wohnen Riesen. Und die Jebusiter in Jerusalem und die Hethiter dort und die Amalekiter im Süden. Oh, wir können nicht, wir können nicht. Dann hat Gott gesagt, gut, wenn ihr nicht könnt, dann müsst ihr eben in der Wüste herumlaufen 40 Tage und da könnt ihr euch dann lang genug selber bedauern. Aber die kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, die fressen die Riesen. Die Riesen fressen die. Diesen kleinen Kindern werde ich dieses Land geben. Die Riesen Kanaans, die waren groß und stark, aber sie waren Scheinriesen. Sie waren Vogelscheuchen. Sie waren aufgegeben, preisgegeben von Gott. Und wenn Gott einmal etwas preisgibt, ja, dann ist es preisgegeben. Dann, wenn du dagegen angehst, dann kann dir nichts widerstehen. Verstehst du? Das sind Vogelscheuchen und keine echten Riesen. Genauso wie Goliath, der prominenteste Riese in der Bibel, auch kein Riese war, sondern er war eine Vogelscheuche. Lass mir nochmal sagen, für alle anderen war Goliath ein Monster. Für Saul und für die Armee war Goliath ein Monster, wollen wir gar nichts wegtun. Aber für einen Mann, der den Geist des Glaubens hatte, nämlich für David, war er kein Monster, sondern eine Vogelscheuche. Was hat den Unterschied gemacht? Der Geist des Glaubens im Herzen dieses jungen Mannes. Der hat geglaubt, David, ich habe einen Bund mit Gott. Ich bin gesalbt zum König. Wisst ihr, dass wir alle gesalbt sind zum König mittlerweile? Wir alle sind Könige und Priester, sagt die Bibel. Ich höre immer, dass alle am liebsten Propheten wären. Ja? Jemand, oft kommen Leute zu mir, haben ein Wort für mich, schreiben mir Briefe oder E-Mails, manchmal ellenlange. Die haben immer ein Wort für mich. Die wollen immer was Prophetisches machen. Aber du bist möglicherweise kein Prophet. Wir sind nicht alle Propheten. Die wenigsten von uns sind Propheten. Was wir alle sind, sind Könige und Priester. Könige regieren und Priester verwenden sich für andere gottgemäß. Gib mir also kein Wort, sondern bet für mich. Ist noch besser. Amen. So, aber der wusste, hey, ich bin zum König gesalbt. Dieses Land gehört mir. Gott hat uns das gegeben. Jo. Und als dann die Philister kamen und versucht haben, Israel zu erobern, da waren alle schlecht drauf. Saul hat sich zurückgezogen. Jedes Mal, wenn Goliath ankam, kaum kam Goliath zu seiner Zeit den Berg heraufmarschiert, hat sich auf die Brust getrommelt, dass es nur so gedröhnt hat, sind die Israeliten alle davongelaufen. Bis eines Tages ein 17-jähriger Bub ankam, ein 17-jähriger Knabe, ja, mit dem Leiterwagen voller Proviant. Der war nur der Lieferbub, der war nur der Lieferant. Und der steht zum Schluss da und besiegt den Goliath, faustet den Goliath um, schmarrt den Goliath schwach an, sagt zu ihm, wer denkst du, dass du bist, bloß weil du ein bisschen größer bist als ich, hä? Weil du da blechverkleidet bist hier, denkst du, dass du hier irgendwie hier, denkst du, ja? Und Goliath brüllt ihn an und sagt, ich fress dich, und dann sagt schon David nichts mehr. Er rennt jetzt dem Goliath entgegen mit der Schleuder in der Hand. Der rennt dem Problem entgegen, der läuft vor dem Problem nicht davor und der rennt zu dem Problem hin. Was magst du? Magst du es wie Saul, versteckst dich im Zelt unterm Feldbett? Magst du es wie die anderen Kollegen, die rennen alle davon? Oder bist du derjenige, der sagt, hey, wir können dieses Problem lösen, Gott gibt uns die Weisheit dazu, ob das auf der Arbeit, ob das in der Familie ist oder sonst wo. Du hast Problemlösungskompetenz von Gott, ja? Wir erlegen diesen Goliath hier. Und dann gibt der Herr die Weisheit, dann gibt der Herr dir die Weisheit. Und das ist dein Tag zu glänzen. Goliath war nichts anderes als ein Sprungbrett für David. Pass mal auf, ganz, ganz wichtig. Eine Vogelscheuche steht nur dort, wo es eine Ernte zu holen gibt. Hast du das gehört? Wenn also der Teufel dir einen Goliath vor die Nase pflanzt, dann nur deswegen, dass du so viel Angst hast vor ihm, dass du die Ernte, die hinter ihm steht, in Ruhe lässt. Sollst du aber nicht machen, sondern du sollst die Vogelscheuche umtreten und anfangen hier zu ernten, was zu ernten geht. Das hat Jesus gemacht mit dem Gerasener. Der hat den Gerasener quasi zum Mähdrescher gemacht, ja. Hat ihn herumgehen lassen dann in der Gegend und hat die Ernte der Leute dort in der Gegend von Gerasa eben halt, er hat die Menschenseelen eingesammelt in sein Reich hinein, der Herr. Und er hat als Mähdrescher den benutzt, der früher das Monster war. Vogelscheuchen stehen nur dort, wo es was zu holen gibt. Isebel war auch eine Vogelscheuche. Und die Ernte, das war das Volk Israel. Die waren ja bereit, sich wieder zu bekehren. Und die mussten jetzt gelehrt werden, verstehst du? Die mussten wieder von Gott hören. Die mussten wieder die 10 Gebote gelehrt bekommen, damit sie wieder so leben, dass Gott sie segnen kann. Wir müssen auch lernen, so zu leben, dass Gott uns segnen kann. Und stattdessen geht der Mann, der es in der Hand hat, davon, in die Wüste hinein. Läuft davon, aus Angst vor der Vogelscheuche. Gott gibt ihm die Kraft, er geht zum Fluss und fegt die Vogelscheuche weg, Isebel stirbt und das Volk bekehrt sich wieder zum Herrn und Baal wird rausgefegt aus dem Land. Halleluja. Also, lass dich von der Isebel, lass dich von Baal, lass dich von den Vogelscheuchen in deinem Leben nicht beeindrucken. Sie sind genau das, Vogelscheuchen. Aber wie gesagt, nicht für alle. Manche haben mit echten Monstern zu tun. Und zwar deswegen, weil der Herr noch nicht in ihnen lebt. Wenn der Herr in dir lebt, dann sind die Probleme, die dir begegnen, Vogelscheuchen. Wenn du Jesus noch nicht hast, dann ist es anders. Dann bist du mit echten existenziellen Problemen konfrontiert. Buchstäblich geht es für dich um Himmel oder Hölle. Deswegen möchte ich dich jetzt einladen. Lade Jesus in dein Leben ein und verwandle dadurch die Vogelscheuchen, die Monster in deinem Leben in Vogelscheuchen. Amen. Okay, wer also das möchte und wer Jesus noch nicht in sein Leben eingeladen hat, der ist jetzt eingeladen mitzubeten. Lasst uns miteinander beten. Sag mit mir. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Und Herr, sprich zu den Monstern und verwandle sie in Vogelscheuchen. Danke, Herr, dass du wirkst. Amen. Amen. Gottes Segen. Amen.